Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Hallo und herzlich willkommen bei der Flugshow. Der Weltcup ist auf deutschem Boden angekommen. Wir haben ein volles Wochenende in Titisee-Neustadt hinter uns. Auf das blicken wir zurück. Ich bin Tobias Ruf und habe mir für die Nachbearbeitung meine nationale Gruppe eingeladen. Die besteht ja neuerdings nur aus einer Person und das ist heute Louis Holuch. Hi Louis, du bist nominiert für die nationale Gruppe in Titisee-Neustadt.
Oh, danke dir, lieber Tobi, und Grüßle. Grüßle. Wie man im Schwarzwald sagt, ja.
Wunderbar, aber du bist nicht im Schwarzwald, Louis. Jetzt kommt die Landsfrage, die ich schon immer stellen wollte. Wo erreiche ich dich?
Ja, du erreichst mich tatsächlich in der Nähe seines Geburtsortes. Ich würde sagen, so Luftlinie 1 bis 2 Kilometer im wunderschönen, aber auch kalten Südtirol. Ich gönne mir vor dem stressigen zwischen den Jahren Programm quasi nochmal eine kleine Auszeit. Aber wie ihr hört, ich bin auf jeden Fall voll mit dabei.
Genau, richtig. Seht's uns nach, Louis ist im Hotel. Wenn es mal den ein oder anderen kurzen Aussetzer gibt mit dem Internet, ich habe gerade schon so ein bisschen gehört, müsst ihr leider in Kauf nehmen. Aber wir führen euch wie gewohnt durch diese Skispringen-Sendung. Und ja, meine Lieblingsfrage wie immer, Wochenende Titisee-Neustadt, der erste Weltcup jetzt auf deutschem Boden. Es war lange fraglich, ob es überhaupt stattfinden kann. Es hat letztlich stattgefunden. Und welches Fazit ziehst du?
Ein sehr positives. Ich bin ja sowieso sehr bekennender Fan von diesen Doppelveranstaltungen. Und jetzt in Titisee-Neustadt hat man gesehen, es funktioniert. Und es funktioniert sehr gut. Und ich finde, es ist auch sehr gut von den Fans da draußen angenommen worden. Das hat mich sehr gefreut, so viele Leute da an der Schanze zu sehen. Und die Springen fand ich im Großen und Ganzen auch gut anguckbar. Hast du noch was zu ergänzen?
Ja, also ich hätte es mir zuschauertechnisch gerade so Richtung Freitag Ticken mehr gewünscht, aber alles in allem kann ich mich da wirklich nur anschließen und ich fand es ein cooles, schönes Wochenende und auch ein Thema, was euch da draußen beschäftigt. Ihr habt uns auch da zahlreich geschrieben, die Geschichten einfach zusammen an einem Ort einen Weltcup zu veranstalten. Gut, genau richtig. Also, du hast alles kompakt, komplett an einem Ort. Die Damen sind da, die Herren sind da. Man kann auch Mixed-Events einbauen, die qualitativ immer hochwertiger werden. Ist ja eine Tendenz, die wir seit Jahren sehen. Und dadurch, dass es viele Nationen gibt, die inzwischen auch im Damensegment gut sind und du nur 2 starke Athleten, Athletinnen pro Geschlecht brauchst, rückt dadurch das Feld natürlich viel enger zusammen als in einem klassischen Teamspringen, wo du 4 Leute brauchst. So. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, dieses Produkt als Gesamtes zu vermarkten. Und was ist der erfolgreichste Wintersport? Biathlon. Wie laufen Biathlon-Weltcups ab? Das sind nicht die Damen in Hochfilzen und die Herren in Annecy, Le Grand Bornon oder auf der Pockeljuka, sondern die sind immer zusammen unterwegs. Und logistisch natürlich ein Punkt, wir sprechen immer über Nachhaltigkeit und wie kann man Prozesse und Wege verkürzen, vereinfachen, spricht natürlich total dafür. Du kannst das ganze Ding wunderbar auch für die Zuschauer natürlich gestalten, die dann ein volles Tagesprogramm sehen, ja, wie man jetzt zum Beispiel am Sonntag dann erlebt hat. Hey, ich mache mich da nicht auf den Weg zur Schanze, sehe im Endeffekt einen Probesprung, einen ersten Durchgang, einen zweiten, dann fahre ich wieder heim, sondern das ist ein Ganztagesausflug. So. Und das kann das Produkt in Summe vor allen Dingen für die Damen, aber auch für die Herren nur attraktiver machen. Und ich glaube, wir beide sind sehr begeistert und das Feedback von euch da draußen geht in die gleiche Richtung. Mehr davon, bereit für mehr, hat Sarah Orb 04 gefragt. Ganz klares Ja von uns.
Ja, hundertprozentig. Und ich sag mal, vielleicht waren wir in der letzten Saison so ein bisschen gebrannte Kinder aufgrund des Willingen-Weltcups, der ja wieder durch die Wetterkapriolen gekennzeichnet war. Aber sobald du das ja nicht mehr hast, ist das auch für den Veranstalter definitiv eine Sache, die er stemmen kann. Das hat man ja gesehen so. Und deswegen haben wir uns in den letzten Jahren noch immer gefragt, was spricht denn eigentlich dagegen, so eine Vierschanzentournee gemeinsam zu organisieren? Wir hören ja nach wie vor nichts anderes als dieses Konzept, dass die irgendwie quasi in beide Richtungen oder gegensätzliche Richtungen quasi fahren und halt keine Orte gemeinsam absolvieren. Vielleicht war das jetzt nochmal ein Fingerzeig, hey, es geht doch sehr, sehr gut, warum denn eigentlich nicht?
Ja, ja, total, total. Und ja, gut, okay. Mai Willingen schiebt man beiseite. Das war damals auch eine ganz andere Thematik. Gefühlt zeitgleich mit der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele da noch einen Weltcup auszutragen. Andere Geschichte, aber das war jetzt tatsächlich ein Paradebeispiel, wie es funktionieren kann. Mai, auch Whistler war ja auch schon gut, so klar, mit den Umständen, wann das stattfindet, mit den Matten und so, auch das mal zur Seite geschoben. Aber letztlich sollte das meiner Meinung nach die Zukunft sein im Skispringen, dass man das noch viel, viel mehr ansteuert und angeht, wie wir es jetzt gesehen haben. Gut, gehen wir rein in den sportlichen Bereich, fangen heute mit den Herren an. Die hatten ja letzte Woche Pause. Dieses Wochenende hatten sie zwei Einzelwettbewerbe und das Mixed-Event. Deswegen gehört heute den Herren erstmal die Bühne. Ja, die Vierschanzentournee, Luis, sie schwebt schon über uns, nicht mehr lange. Dann kommt es zum ersten großen Saisonhighlight. Bleiben aber erstmal in Titisee-Neustadt. Da bringen sich aber schon die Athleten in Stellung. Und ich glaube, es kristallisiert sich so langsam auch heraus, wen wir bei der Tournee oben auf dem Zettel haben werden. Und jetzt ungewöhnlich, dass wir zuerst über die polnische Mannschaft sprechen, aber wir müssen über Dawid Kubacki reden. Ja. Das ist eine Form und eine Stabilität, wie ich es bei ihm echt noch nie gesehen habe. Selbst in seinen besten Jahren, wo er auch die Tournee gewonnen hat, dass er so gut ist und so stabil. Puh, Wahnsinn, was der für einen Step gemacht hat, gell?
Ja, und man hat es ja am Freitag gesehen, was da alles zusammenkommen muss, damit der Typ schlagbar ist aktuell. Und das ist halt wirklich, wirklich krass. Und wie er dann am Sonntag zurückgeschlagen hat, ich meine, was waren es? Das waren fast 30, über 30 Punkte. Fast 30 Punkte, ja. Das ist schon, der war ja in einer eigenen Welt. Ich habe vorhin noch sogar so ein Meme gesehen, wo auf den Hang verschiedene Linien gemalt wurden. K. Hillsize und dann gab es noch die Kubacki-Linie, die ganz woanders war. Fand ich sehr gut, hat mir sehr aus der Seele gesprochen. Und auch wenn jetzt noch Engelberg dazwischen ist, ich glaube, der Top-Favorit für die Vierschanzentournee, den haben wir schon ausgemacht.
Den haben wir absolut ausgemacht. Und du sprichst es an, Freitag, du hast den schönen Begriff Startnummern springen ins Spiel gebracht, weil es am Freitag im ersten Durchgang tatsächlich so war, dass am Anfang die Bedingungen gut waren, hinten raus es dann doch schwierig war.
Ja, und ich meine, es hat ja wirklich eine ganze Reihe an sehr namhaften Athleten da rausgespült aus dem Springen. Also Marius Lindwig, Olympiasieger, Peter Priots, ehemaliger Gesamtweltcup-Sieger, Kamil Stoch, alles gewonnen, was es im Skispringen so zu gewinnen gibt und so weiter und so fort. Und deswegen hat es mich auch so gewundert, dass man sich das wirklich so lange angeschaut hat und einfach nicht reagiert hat. Und das war wirklich ein Kritikpunkt am Freitag, den nicht nur ich gemacht habe, sondern auch zahlreiche Kollegen da draußen. Irgendwie absurd. Man dachte, man wäre aus diesem Status raus, gerade mit der Wind- und Gate-Regel. Aber irgendwie wollte man sich die 2000er nochmal zurückholen, hatte ich so das Gefühl.
Ja, gut, okay. Ist dann aber passiert. Aber gut, auf der anderen Seite muss man auch sagen, es hat jetzt hier dann auch Springer erwischt. Du hast sie namentlich genannt, die aber in ihrem System auch nicht stabil sind. So, wenn du stabil bist, kannst du auch mit schwierigen Bedingungen so umgehen, dass du zumindest nicht komplett rausfällst aus den Top 30. Und all die Namen, die du jetzt genannt hast, und Andy Wellinger war auch dabei, okay, der hatte noch einen Trainingssturz, das war insgesamt ein schwieriges Wochenende für ihn, aber die sind ja alle in ihrem System nicht stabil, nicht konstant. Und dann kannst dich halt in solchen Momenten erwischen. Und das haben wir gesehen und das hat schon eine Dynamik reingebracht, die wir nicht so oft haben. Ich verstehe natürlich auch den Punkt, dass du sagst, man greift da nicht ein und so weiter. Wobei ich es auf der anderen Seite schon auch mal spannend finde, dass dann eben auch die sonst wenig Chancen haben, in die Punkte zu springen oder ein wirklich gutes Ergebnis zu erzielen, dass sie dadurch mal eine Chance erhalten haben. Und da müssen dann die anderen auch, die schlechte Bedingungen haben, sagen, okay, muss ich mit umgehen, ist Skispringen, gehört irgendwie dazu. Also, ich will es jetzt auch nicht immer so sehen, bin ich schon bei dir, aber dass es mal ein bisschen eine andere Note mit drinnen ist, finde ich jetzt keinen Weltuntergang.
Nee, und ich sag mal, das ist ja zumindest in der aktuell laufenden Saison mal definitiv ein Ausnahmefall. Und ich kann mich jetzt auch in der Flugshow-Historie nicht dran erinnern, dass wir irgendwie, wer weiß, wie chaotische Springen hatten. Gut, hatten wir einmal Willing da, wo ein Durchgang irgendwie 2 Stunden oder so gedauert hat. Aber im Großen und Ganzen ist es ja ein Ausnahmefall. Und ich meine, es hat jetzt auch nicht, wie du richtig sagst, die Top-Leute erwischt. Also wenn jetzt ein Kubacki rausgeflogen wäre, hätte man sich sicherlich noch mal andere Gedanken machen müssen, definitiv.
Genau. Genau, das ist es. So, okay, kommen wir zu ihm zurück, kommen wir zur polnischen Mannschaft zurück. Das Gesamtergebnis an diesem Wochenende, mixed, okay, können wir in Polen leider immer zur Seite schieben, weil es im Damensegment da einfach noch nicht so weit ist. Aber die polnischen Herren sind wirklich super gut in Schuss. Also schauen wir es uns an. Am Freitag gewinnt Angela Niszek ganz knapp 1,3 Punkte vor David Kubacki, der aber echt schlechte Bedingungen hatte im ersten Durchgang. Da war er, glaube ich, nur Vierter oder Fünfter. Aber hat da im Endeffekt das Beste noch rausgeholt, hatte die Qualifikation auch für sich entschieden. Also springt dieses Wochenende wieder aus einem Guss durch. Ja, Piotr Żuwa kommt auf den 6. Platz. Dann haben wir ein starkes Wochenende von Paweł Wojcik gesehen, der 2 echt solide, gute Springen abgeliefert hat. Jetzt ist auch die Frage gekommen von draußen. Ist das, die Ann-Kathrin hat gefragt, kommen die sehr guten Ergebnisse bei den Polen durch Thomas Thurnbichler? Also, Thomas Thurnbichler hat die ja im Endeffekt nicht auf die Welt gebracht, die Herrschaft. So, ja. Oder hat die aus irgendeinem Straßencafé gezogen, gesagt, ihr werdet jetzt Skispringer und geht's raus und fliegt, soweit es geht. So, sondern was diese Athleten jeweils zu leisten imstande sind, haben wir in den letzten Jahren ja gesehen. So, Polen war immer mit ganz vorne dabei, was die Nation angeht. Dann aber war diese schwierige Phase drin, diese internen Probleme. Viele waren so mit sich selbst gefühlt auch total beschäftigt, wussten nicht, wohin geht denn überhaupt die Reise. Und Thurnbichler hat mit seinem Team, wir sind nicht mit dabei, aber es ist offensichtlich, dass er Impulse gesetzt hat.
Also man muss ja wirklich sagen, es ist ja ein Gemeinschaftswerk. Wenn ihr euch den Stab da anguckt, da hat jeder so seinen Zuständigkeitsbereich. Also wir haben mit Marc Nölke jemanden, der auch sehr stark im mentalen und neurotechnischen Bereich ist. Das heißt, also wirklich da auch die Seele der Jungs sozusagen anpackt und sie, ja, zumindest in dem Bereich dahin bringt, dass sie Top-Leistungen bringen können. Mit Matthias Havel haben sie auch einen, der im Materialbereich sehr fit ist, wo sie sicherlich auch nochmal was gefunden haben werden über den Sommer. Und natürlich Thomas Thurnbichler, der das große Ganze auch irgendwo beherrscht. Ich würde sagen, okay, David Kubacki haben sie quasi den Kniff zurückgebracht, den er schon mal hatte, weil der war ja schon mal auf einem zumindest ähnlichen Niveau, wie es jetzt aktuell ist. Und das ist im Grunde genommen sein Absprung. Und die erste Flugphase. Daran hat es in den letzten Jahren immer so ein bisschen gescheitert, dass er es nicht geschafft hat, wirklich in die Richtung zu springen und Geschwindigkeit zu machen. Das funktioniert jetzt wieder super. Piotr Żuwa finde ich ein Phänomen. Also ich weiß gar nicht, wie man den eigentlich mal erklären soll, der Skisprung nachwählt. Total skurril irgendwie. Wojcik hat mir in diesem Wochenende auch sehr gut gefallen, hattest du angesprochen. Ich finde aber, bei Kamis doch, merkst du, der ist auch noch mit sich selber beschäftigt. Weil ansonsten, wie du eben auch gesagt hast, scheidet der am Freitag nicht aus. So, da fehlt noch die Konstanz. Und was dann dahinter ist, da bin ich ehrlich mit euch, da sehe ich keinen Step nach vorne. Also die drei anderen Burschen, die da jetzt mit dabei waren, haben es an beiden Tagen wieder nicht ins Finale geschafft. Und ich finde, das muss man schon erwarten können mittlerweile. So. Und da fehlt mir noch so ein bisschen der Fortschritt, wenn ich ehrlich bin.
Okay, aber klar, kann im Endeffekt alles auf einmal kommen, weil im letzten Jahr hattest du eigentlich nur Piotr Żuwa, den wir konstant vorne dabei haben. Und wenn man es jetzt erstmal hinkriegt, im Endeffekt die Top-Athleten zu stabilisieren, ist das Step 1. Aber ich bin natürlich auch bei dir, es muss dann am Ende auch Step 2 folgen, weil wenn wir auf die Jahrgänge, auf die Geburtsjahre schauen, dieser Leute da vorne dran. Also Kubacki hat einen 90er, Piotr Schuwa 87er, kam jetzt doch 87er Jahrgang. Ewig geht diese Geschichte nicht weiter. So, und Mai, Pavel Voršek ist jetzt im Endeffekt so die große Hoffnung, die man hat. Aber ha, er ist 99er Jahrgang, er muss sich da auch erstmal beweisen und er muss sich da erstmal etablieren und das geht nicht so schnell. Also man muss dann irgendwann, wenn man sagt, okay, wir sind im oberen Segment wieder stabil, muss natürlich auch der Fortschritt und der Ansatz kommen, dass die zweite Reihe näher an die erste Reihe rankommt. Das, über was wir bei den deutschen Damen ja ständig sprechen, wo wir jetzt die Entwicklungen sehen. Das muss passieren und das muss kommen. Und die zweite Reihe der Polen, die ist ja noch viel weiter weg, als es die zweite Reihe bei den deutschen Damen war oder noch ist. So, ja. Weil wir reden hier nicht von Platz 20, 21, 22, 23, so, was die deutschen Damen immer hatten, sondern du sagst es, ja, die sind halt nicht mit dabei. Und das ist eine Aufgabe, die es noch zu lösen gilt. Aber hey, er ist mit seinem Team noch nicht lange im Amt, der neue Trainer der Polen. Und ja, die Arbeit, die sie bisher machen, exzellent, hervorragend. Also
ja. Ich wollte eigentlich noch nur in diesen Tenor einstimmen, den es auch in Polen gibt. Das wird nämlich sehr, sehr kritisch gesehen, dass es halt doch wieder irgendwo die gleichen Namen sind, die dann für Erfolgserlebnisse sorgen. Und es gab am Sonntag, glaube ich, sogar den Witz, also ja, nach dem Motto, unser türkischer Freund Fatih Arda İpciolo wäre aktuell viertbester Pole. So, und dann wisst ihr, also da ist auch noch nicht alles Gold, was glänzt, selbst bei den doch sehr fanaten Polen nicht.
Genau, schönes Beispiel, schöner Punkt. Okay, nichtsdestotrotz, also David Kubacki führt auch natürlich den Gesamtweltcup souverän an, ist der dominante Springer in dieser Saison und kommt da nicht drum rum, der Topfavorit für die Vier-Schanzentournee, die er ja auch schon gewonnen hat. Also wir wissen auch, er mag die Schanzen, er kommt da super gut zurecht. Und in der Form, in der er ist, auf dem Papier der Topfavorit. Aber ihr kennt das Spielchen, Vier-Schanzentournee. Nicht immer gewinnt der auf dem Papier der große Favorit ist. Am Ende dann auch den goldenen Adler. So, wir sind noch nicht bei der Tournee. Wir sind weiterhin in Titisee-Neustadt. Und jetzt kommen wir mal zur deutschen Mannschaft. Und ist es der Neustart in Neustadt? Es fühlt sich ein bisschen so an, finde ich.
Ja, könnte man schon so sehen. Also ich würde sagen, es ist, glaube ich, ein guter Fingerzeig und auch ein Lebenszeichen zur rechten Zeit, weil sonst wären die Fragen wieder gekommen, wie sieht's denn eigentlich aus Richtung Tournee? Und das war ja auch das große Saisonziel von einem Großteil der Mannschaft, muss man sagen. Und dafür, finde ich, ist an dem Wochenende sehr, sehr vieles in die richtige Richtung gegangen.
Genau, und ja, wir sprechen in erster Linie, finde ich, wenn ich sage Neustart in Neustadt, habe ich als erstes Karl Geiger im Kopf, der wirklich ja auch mit sich zu kämpfen hatte bisher und genau diese, über was er mit uns hier ja auch gesprochen hat, ja, dass es Phasen gibt, wo er, was das Thema Anlauf, was das Thema Absprung angeht, wo er da auf so einem ganz schmalen Grat ist. Und der Grat wird gefühlt breiter, wenn ich solche Wochenende wie jetzt sehe. Weil da ist es wieder der alte Karl Geiger, der konstant seine Sprünge abliefert. Für Kubacki, Laniszek und so, in den Sphären, da fehlt es natürlich noch. Ja, auch wenn er am Freitag super nah dran war. Aber gefühlt habe ich da den Karl Geiger gesehen, den ich die letzten 2-3 Jahre gesehen habe. Aber eben nicht in den Weltcups, die wir bisher von ihm gesehen haben.
Ich finde es vor allem deshalb so bemerkenswert, weil wir sprechen ja hier von einer Schanze, die ja nur zu den Wettbewerben hergerichtet wird. Das heißt, man hat wenig Erfahrungswerte und sie können im Prinzip ja auch variieren. Nur weil du da vor 2 Jahren mal einen Weltcup gesprungen bist, muss das nicht heißen, dass sich die Schanze in diesem Jahr genauso anfühlt. Wir wissen alle, wie das auf diesen Naturschanzen ist, wie sich die Gegebenheiten dort verändern. Und dafür fand ich das sehr, sehr stark, wie er die Sprünge wirklich konstant in der Regelmäßigkeit abgeliefert hat. Und es waren sogar noch leichte Spitzen drin. Weil wenn er die nicht gehabt hätte, wäre er auch am Freitag nicht aufs Podest gesprungen bei der Konkurrenz, die es da gegeben hat. Und dementsprechend, ja, wirklich, wirklich cool zu sehen. Ich finde auch, dass Markus Eisenbichler an diesem Wochenende einen Schritt nach vorne gemacht hat. ich glaube, von Werner Schuster habe ich den Satz gehört, ab 100 Metern ist der Weltklasse. So, und ja, wenn er die Meter davor noch in den Griff bekommt,
genau,
dann wissen wir alle, wo der hinfliegen kann. So. Und deswegen hat es mich gerade für ihn am Sonntag dann gefreut, dass es endlich auch mal mit einem Top-10-Platz sich ausgegangen ist für ihn dann.
Und es war, wie du sagst, es war auch insgesamt stabiler, was das System angeht. Also was er da teilweise bisher in der Saison oben veranstaltet hat, war ja irre. So,
Kraut und Rüben, ja.
Vollgas, Vollgas. Und er und Karl Geiger sind auch die beiden, die sehr offensiv im Vorfeld der Saison gesagt haben, wir schauen, dass wir gut ordentlich in die Saison reinkommen und dann zur Tournee erstmal auf einem Level sind, wo wir sagen, hier sind wir absolut konkurrenzfähig. Und Thema Gesamtweltcup, haben wir ja schon vor Wochen in die Schublade gepackt, ja, ist weg. Aber wenn ich das jetzt so sehe und jetzt warten wir ab, was in Engelberg passiert, war ja nie so die liebste Schanze, aber die Tendenz und die Kurve stimmt und jetzt braucht man nicht groß Dinge reininterpretieren. Es sind zwei Wettbewerbe in Engelberg und dann ist Oberstdorf. So, also die große Zeit, dir jetzt noch im Endeffekt die Form anzueignen, die ist halt einfach nicht mehr da. Und deswegen gehe ich mit gutem Gefühl raus. Und ich glaube, dass das ein extrem wichtiges Wochenende war. Stell dir vor, das Ding geht daneben. Boah, dann fährst du mit einem Riesendruck nach Engelberg, weil du sagst, ich muss. Die Tournee steht vor der Tür. So, ich habe eigentlich keine Zeit mehr. Und das bringt dir jetzt schon noch mal, glaube ich, ein gutes Grundgefühl, dass du hier in dem Fall mitnehmen kannst. Konstantin Schmid, genau die gleiche Geschichte. Klar, er hat natürlich am Freitag aus den Bedingungen auch das Beste rausgeholt, hat ein gutes Teamspringen auch gezeigt. Er ist aber eben noch nicht so stabil, das Ding, der konstante Konsti, so hat man dann am Sonntag jetzt wieder gesehen. Aber auch wenn von ihm dann im Endeffekt jetzt auch wieder ein Aufwärtstrend zu erkennen ist, ist es für die ganze Mannschaft gut. Aber ich glaube, wir sind uns einig, auch im Hinblick in Richtung Vier-Schanzentournee, da kann es, was die Gesamtwertung angeht, nur um Karl Geiger gehen.
Ja, das sehe ich auch so, allein weil er auch am saubersten und wirklich am konstantesten springt, weil ist gar kein Geheimnis, dass Markus Eisenbichler, wenn er halt wirklich jedes Mal mit seinem linken Ski irgendwo zu kämpfen hat, da schon an Metern einbüßt, das kannst du dir gerade in nur vier Springen eigentlich nicht erlauben. So, das kannst du nicht mehr wettmachen. Und dann gerade, wenn es dann irgendwie nach Innsbruck oder so geht, wo sowas nochmal viel härter bestraft wird. So, deswegen bin ich da vollkommen mit d'accord. Aber ich finde es schön, dass sie jetzt alle im Laufe der Saison bis hierher schon mal irgendwo so ihre Erfolgserlebnisse gesammelt haben. Sie haben alle schon die ominöse WM-Norm erfüllt. Von daher würde ich auch sagen, es ist alles im Plan aktuell.
Habe ich es richtig gehört, dass Philipp Raimund auch den 7. Startplatz für Deutschland eingesprungen hat?
Nee, das ist noch nicht fix, weil die haben am nächsten Wochenende auch noch COC-Wettkämpfe in Ruka. Aber er hat sehr gute Leistungen gebracht jetzt in Vikersund mit einem zweiten Platz und einem Sieg sogar. Dementsprechend können wir, denke ich, fest mit ihm rechnen.
Wäre natürlich die Idealkonstellation, weil er hat sich ja auch wirklich gut präsentiert, zeigt jetzt auch im COC, dass er in einer guten Form ist. Aber ein Stefan Laie hat sich jetzt auch reingearbeitet. Also den kannst du jetzt auch nicht mehr wirklich rausnehmen. Nee. Einen Andi Wellinger rauszunehmen, fände ich fahrlässig, weil auch er uns schon, du hast es gesagt, Erfolgserlebnisse, er uns punktuell gezeigt hat, was da möglich ist. Geiger, Schmid, Eisenbichler müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Und jetzt kommt auch eine Frage von Jakob. Pius Paschke macht die Dinge. Also aus dem konstanten Konsti ist der performende Pius geworden, weil das ja. Ding geht wie ein Uhrwerk, oder?
Ja, ich find's wirklich bemerkenswert. Also es war ja nicht so wirklich absehbar. Deswegen bin ich auch relativ überrascht, dass es doch so regelmäßig kommt. Aber er macht halt keine großen Fehler und das hilft aktuell schon mal und er zeigt auch keine Nerven. Auch das ist natürlich eine sehr gute Sache. Ich hätte es natürlich auch verstanden, wenn man ihn quasi versuchen lässt, diesen Startplatz zu holen, weil der weiß, wie das geht. Hört euch das Gespräch, was wir mit ihm führen durften, an. Der ist ein absoluter COC-Fachmann, so möchte ich ihn jetzt mal nennen. Aber ich meine, offensichtlich war Raimund derjenige, dem man gesagt hat und zugetraut hat, ja, der Bursche macht's und bislang liefert auch der ab. Von daher ist man da sehr, sehr gut aufgestellt, was auch die Breite angeht.
Absolut, ja, und Jakob hat es schon richtig auch angesprochen. Nehme ich mich nicht aus, ab dem zweiten Saisondrittel, letzte Saison, habe ich mir schon auch gedacht, puh, ob es mit Paschkenetz vielleicht so schnell wieder dahin geht, wie er damals wieder, wo er hergekommen ist. Und deswegen ganz, ganz großen Respekt. Das ist bemerkenswert. Jakob fragt, ob wir ihm einen Podestplatz zutrauen in dieser Saison. Ich sage nein.
Bin ich mit dabei, ja. Bei seiner Karriere sieht man, sagt niemals nie,
Ja.
10 € ins Phrasenschwein, aber irgendwie wird es auch nicht so richtig passen, wenn man ehrlich ist.
Nein, so ist es. Wir wünschen es uns, ja. Ich bin der Erste,
Absolut.
der sagt sofort, ja.
Ja,
Aber
natürlich, ja.
er springt ja jetzt nicht auf die Plätze 5, 6, 7,
Genau,
wo
genau.
er dann dran ist. 2, 3, 4 Punkte am Podium. Er liefert uns konstant die Top 15. So, und da bist du halt dann doch noch, wie es schon die Top 15 inkludieren, ein gutes Stückerl weg.
Ja, aber das hat halt eine deutsche Skisprung-Nationalmannschaft, die wirklich im obersten Regal unterwegs war, hat es auch ausgemacht, dass sie genau so jemanden hatten. Die hatten immer ihre Urmanns, ihre Neumeyers, ihre Späths, wie sie auch immer geheißen haben in den letzten Jahren. Und es ist schön, dass ein Pius Paschke in dieser Saison genau auf diesem Level unterwegs ist.
Absolut. So, jetzt haben wir noch Frage von Another Ski Jumping Fan. Erste Runde am Sonntag, alle aus dem gleichen Gate, gut oder eher nicht?
Ich bin der Meinung, das sollte immer das Ziel sein von der Jury, weil erinnert euch am Freitag, da hatten wir, glaube ich, am Ende waren es dann 4 Gates, aus denen angefahren wurde. Und das ist halt des Guten irgendwo auch ein bisschen zu viel. Ob man es da nicht zu lange hat laufen lassen, am Sonntag dann, ja, kann man sicherlich drüber reden, aber ich finde immer, dass das der Weg sein sollte, den man gehen muss, weil ansonsten wird es ja auch für euch da draußen als Zuschauer irgendwo zu stark verwässert.
Ja, sehe ich auch so. Lea fragt, wie fandet ihr die Leistung der Kameraleute? Sie fand's nervig.
Ja, also vor allem derjenige, der so die Kamera, ich glaube 3 nennt man die dann, quasi die Flugphase gefilmt hat. Da waren nicht immer alle Springerinnen und Springer im Bild. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, schade.
Okay, gut. Dann machen wir weiter. Wir haben noch zwei Nationen, über die wir hier kurz sprechen wollen. Und zwar fangen wir mit Österreich an. Ann-Kathrin, die guten Sprünge von Stefan Kraft und dem ÖSV-Team. Ja, also Stefan Kraft fällt mir auch schon tatsächlich auf, weil ich finde, dass es noch nicht zu 100% ausgereift ist, aber er trotzdem echt voll mit dabei ist. Und er im Vergleich auch jetzt gerade zum letzten Jahr super stabil ist und diesen Saisonstart echt gut gemeistert hat, gesund ist. Und ich habe ihn in Richtung Tournee schon echt auf dem Zettel, gell?
Bin ich bei dir. Ich finde, den besten Wettkampf hat er an diesem Wochenende tatsächlich im Mixed gemacht, weil da war er quasi so der Unterschiedsspringer, der den anderen Nationen dann so weit vorausgeeilt ist, dass die anderen gar nicht mehr mithalten konnten. Aber es ist auch schön, dass er das dann im Einzel hat bestätigen können, vor allem jetzt noch mit dem Podestplatz am Sonntag, und der mischt da aktuell voll mit. Also wenn ihm alles zusammenläuft, dann kann der genauso wie Angela Nischek auch derjenige sein, der Kubacki mal schlägt in einem Springen oder zwei oder drei, wie auch immer, im Saisonverlauf.
Ja, genau. Und auch in Richtung Tournee natürlich, ja. Wenn er Garmisch ist ja immer so ein bisschen seine Achillesferse, wenn er da gut durchkommt, muss man mit allem rechnen. Vierschanzentournee hat eine eigene Dynamik und er hat sie schon gewonnen, also auch er weiß, wie die Geschichte geht. Kann ich mir gut vorstellen
Ja,
aktuell.
der ist so stabil wie seit Jahren nicht mehr so gefühlt. Aber es gilt eigentlich auch für die ganze österreichische Mannschaft, weil ich finde, du merkst schon, dass das sehr, sehr homogen ist. Die haben eigentlich, wenn sie nicht 4 Springer in den Top 10 haben, haben sie zumindest 2 oder 3. Und das ist echt eine sehr solide Basis, mit der sie aktuell arbeiten. Vor allem Michi Heiberg fand ich an diesem Wochenende auch extrem stark. Da wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin gewesen insgesamt. Aber Nee, wie gesagt, auch an die Witthölzl loben wir jetzt nicht zum ersten Mal so. Also das, was da in dem Team vor sich geht, Shampoo, sagt man in Österreich, habe ich gehört.
Absolut, absolut. Und die beiden waren auch tatsächlich in Richtung Mixed schon auch die Garanten dafür, dass man dieses Mixed-Team-Springen dann auch gewonnen hat. Ja, also natürlich soll es die Leistungen von Sarah Marita Kramer und Eva Pinkelnick jetzt nicht beiseite schieben, aber klar, wenn du aus österreichischer Sicht bei den Damen in der Regel eh immer zwei sehr, sehr starke Athletinnen dabei hast und bei den Herren jetzt auch zwei halbe extrem stabil an diesem Wochenende Athleten in die Konkurrenz schickst, bist du für einen Teamwettbewerb tatsächlich, Mix-Team-Wettbewerb tatsächlich sehr gut aufgestellt. Also auch Unklar hat gefragt, so, das war der Paketbote. Wir machen mit Unklar natürlich weiter. Glaubt ihr, dass Michi Heiböck wieder ganz nach oben kommen kann? Also anhand seiner Krankenakte und Geschichte finde ich die Entwicklung, die ja erinnert euch an die letzte Saison zurück, hinten raus, Skifliegen Planitzer, hat man schon Steps gesehen und mir gefällt er gut.
Mir gefällt auch sehr gut, ja. Ich bin gespannt, wie lange er das aufrechterhalten kann, weil wenn man sich seine Vorbereitungen nochmal vergegenwärtigt, muss man sagen, da fehlen ihm auch Sprünge und Einheiten. Deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass es auch dann, sagen wir mal so, für dieses ominöse letzte Saisondrittel dann irgendwo reicht. Aber wenn es zumindest bis zur WM langt und so wie stabil wie er aktuell ist, traue ich ihm das auf jeden Fall zu, wäre das eine sehr erfolgreiche Saison für ihn, definitiv.
Okay, gut. Bei den Slowenen ist es momentan eigentlich eher eine One-Man-Show. Also Sera fragt auch, was ist da los? Also bis auf Angela Nischek wenig zu sehen. Ich sage allerdings, das ist für mich auch kein Phänomen, das zum ersten Mal auftritt. Ich erinnere mich schon an Gespräche hier auch zu ähnlicher Jahreszeit zurück. Da haben wir in eine ähnliche Kerbe geschlagen. Also gefühlt brauchen sie halt Zeit, auch bis ihre Schanzen kommen, bis Skifliegen dann kommt. Aber dass es jedes Jahr so ist und da bis auf Angela Nischek gar keine Lerneffekte erkennbar sind, finde ich schon auch einen Punkt, den man ansprechen muss.
Ja, definitiv. Die können ja selber damit auch nicht zufrieden sein, wenn Angela da allein zu Hause ist. Aber ich finde, teilweise stehen sie sich auch selbst im Weg, weil ein Timi Seitz, der wäre genauso gut, irgendwie Top 8 zu springen auf der Schanze. Und irgendwie kriegt das aber nicht stabil hin. Und das ist dann irgendwo auch ja so ein Thema, was, wie du eben schon richtig gesagt hast, sie nicht so wirklich loslässt. Und denen fehlt halt so eine verlässliche Nummer zwei auch. Ja, also wirklich einer, der nicht ganz in dem Segment unterwegs ist wie Laniszek, aber halt kurz drunter so. Und den haben sie jetzt schon längere Zeit nicht mehr. Und ich sehe da irgendwie auch aktuell keinen. Und deswegen muss man sich dann zufrieden gehen, wenn es halt außer Laniszek noch ein anderer irgendwie in die Top 15 oder so schafft. Aber klar ist das natürlich zu wenig. Und es nimmt ja Laniszek auch keinen Druck irgendwie. Weil wenn das jetzt bis Planitzer so weitergeht, dann steht er da voll im
Naja.
Scheinwerferlicht. Wird er so oder so, gar keine Frage, aber dem wäre das sicherlich auch ganz recht, wenn er mal einen Helfer allein an seiner Seite hätte.
Also der Rucksack wäre extrem schwer, wenn man in der Konstellation zum größten Event in der slowenischen Skispringen-Geschichte geht. Also deswegen, ja, schwieriger Punkt. Aber Mai, auch hier muss man natürlich abwarten. Wenn so ein Highlight zu Hause stattfindet, kann bei dem einen oder anderen der Formaufbau natürlich auch in die Richtung dann noch gehen. Ob man es immer so steuern kann, steht natürlich dann auf dem anderen Blatt. Ja, was ist mit Marius Lindwig los? Also das, ich finde es richtig krass, wie er zu kämpfen hat. Ich meine, ich habe ihn als Gesamtweltcup-Sieger getippt und der ist ja gefühlt völlig von der Rolle.
Also ich kann es mir nicht erklären. Ich tue mich auch schwer, dann irgendwie eine Begründung an den Schanzen zu finden, weil jetzt zumindest Rukau und TTC Neustadt müssten beides Anlagen sein, die ihm auch liegen von seinem Sprungstil her. Und dass der Mann fliegen kann, hat er in Vikersund mit seinem Weltmeistertitel bewiesen. Aber ja, ich weiß es nicht. Irgendwie fehlt ihm so dieses Besondere, was er phasenweise letzte Saison hatte. Wirklich diese Energie, die auch in dem Sprung war. So, die ist irgendwie weg. Aber woran es jetzt liegt, ich glaube auch, dass die Trainer da so ein bisschen rätseln.
Und
Weil
ich rät's.
sonst hätte man ja irgendwie mal einen Fortschritt gesehen.
Ja, total. Und ich rätsel, ob das Ding irgendwann von heute auf morgen so gefühlt umschnackelt und er wieder voll mit dabei ist, oder ob es so eine Seuchensaison halt wird. Also ich kann mir beides vorstellen aktuell.
Also ich sag mal so, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit der Tournee da wirklich eine aktuelle Bestandsaufnahme bekommen, weil wir erinnern uns alle, der springt wahnsinnig gut auf diesen Tourneeschanzen. Wir haben es halt nur noch nie gesehen, weil immer was dazwischen kam, dass er es wirklich in einer Saison zusammengebracht hat. Aber wenn er es da nicht hinbekommt, sagen wir mal so Top-10-Ergebnis Gesamtwertung einzufahren, dann liegt, glaube ich, wirklich was im Argen bei ihm.
Ja, okay. Bleiben wir auf jeden Fall dran. Dadde fragt nach der bisherigen Saison von Fatih Arda Ibciolu. Gut, Step nach vorne gemacht, konstanter, stabiler geworden. Natürlich noch nicht in jedem Wettkampf, den er abruft, aber ja, als man damals noch bejubelt hat, oh, das erste Mal Weltcup-Punkte für die Türkei, ist es jetzt gefühlt so schon eher selbstverständlich geworden, dass er uns punktuell da schon immer in die Punkte mit reinspringen kann. Also weiterhin eine
Ja.
schöne Geschichte, finde ich.
Ja, definitiv. Er hat ja jetzt auch sein bestes Weltcup-Ergebnis geholt mit Platz 24 am Freitag. Ich finde das wirklich bemerkenswert, weil der hat kaum Sprünge machen können in der Vorbereitung. Also der hat bestimmt einen zwei Drittel weniger Sprünge als die Konkurrenten. Und wir wissen ja auch, okay, Türkei immer noch Entwicklungsland im Skispringen. Die haben zwar sehr fähige Leute da am Werk, was jetzt auch den Trainerstab und so angeht, aber das ist ja ein natürlicher Rückstand, den du eigentlich nicht aufholen kannst. Und dafür finde ich, macht das sehr, sehr gut.
Okay, dann schließen wir die Herren ab. Benne fragt, wann gab es denn das letzte Mal einen Sieg mit so einem Vorsprung wie bei Kubacki?
Ja, hast du einen Tipp, Tobi? Glaubst du, das gab es schon mal in der Flugshow-Geschichte?
Wenn du mich so fragst, nein.
Das stimmt,
Bei
ja.
den Herren, also
Bei den Herren,
Marita
ja.
Kramer, die hat ja mit Sicherheit mal mit 300 Punkten Vorsprung gewonnen
Ja,
und so.
letztes Jahr Saisonauftakt, ja.
Genau,
Ja. Nee,
ja.
aber bei den Herren ist es tatsächlich das erste Mal und oh Wunder, beim letzten Mal war David Kubacki auch dabei, allerdings als Zweiter. Predazzo 2019, da war er 26,5 Punkte hinter Ryoyo Kobayashi. Das war der letzte Vorsprung, der so in der Größenordnung lag.
Wunderbar, da wusste ich, es ist auf dich Verlass. Kurze Pause, dann schauen wir uns die Damen an und ja, machen einen kurzen Vorausblick auf das, was da jetzt die nächsten Wochen so passiert. Wir sind zurück bei der Flugshow, sprechen über das Wochenende in Titisee-Neustadt und jetzt über die Damen. Die hatten einen Einzelwettkampf im Schwarzwald und es war Premiere für Katharina Althaus. Nicht, dass sie ganz oben auf dem Podest steht, das kennen wir ja noch aus Lillehammer und von vielen anderen Events, aber erster Sieg auf heimischem Boden und dass jetzt so eine Pause drinnen ist für die Damen, also so wie sie momentan performt, das ist echt die beste momentan, gell? Wahnsinn.
Ja, also ich meine, ein bisschen kenne ich sie ja auch und ich kann mir gut vorstellen, dass die gerade denkt, ach, ich wäre eigentlich schon noch nächstes Wochenende gerne gesprungen. Selbst wenn es dann Ramsau gewesen wäre, was sie jetzt auch nicht so gerne mag, aber ich meine, in der Form, in der sie aktuell ist, ist eigentlich egal, welche Chance du ihr da hinstellst, es funktioniert einfach. Und auch wieder dieses Thema Nervenkostüm, finde ich, hat sie dieses Wochenende auch wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Gerade im Mixteam, wo sie ja, glaube ich, zweimal vom Balken runter musste und dann trotzdem ihren Sprung souverän nach Hause gebracht hat. Das war schon ein Fingerzeig dann auch für den Sonntag. Und wie sie den Sieg eingefahren hat, da als Letzte oben zu stehen. Und die anderen haben ja durchaus noch ein bisschen Gas gegeben, aber sie hat das Ding hochsouverän gewonnen und wirklich, wirklich schöne Bilder. Und sie trägt ja jetzt auch das gelbe Leibchen. Hat es Eva Pinkelnick weggeschnappt.
Um 4 Pünktchen sind es, glaube ich.
Ja.
Ja, das ist überschaubar, aber ja, du sprichst es an. Sitzt dann da oben am Sonntag, hast noch nie zu Hause gewonnen, was natürlich einen super Stellenwert hat, und haust dann das Ding auf 137 Meter runter, ist die Bestweite im zweiten Durchgang gewesen. Absoluten Respekt. Ich glaube sogar der weiteste Sprung, ja, des ganzen Wettbewerbs. Das musst du erstmal so runterbringen dann in der Konstellation.
Vor allem dann auch auf der Schanze, wo sie sich wirklich letztes Jahr, und ich war ja damals auch vor Ort, wahnsinnig schwer getan hat, wo sie irgendwie nicht so zurechtkam, sich auch einfach nicht wohlgefühlt hat auch, ja. sprach das vom Wochenende sogar selbst noch an, hey, ich habe da eine Rechnung offen. Und dann kommt die nach TTC Neustadt und ist in wirklich jedem Durchgang die Beste. Also auch im Mixteam wäre das ein Einzel gewesen, hätte sie das Ding auch gewonnen. So. Und ja, spricht dafür, wie gut sie aktuell in Form ist.
Hat es auch damit zu tun, dass es sich das bestätigt, was wir gehofft hatten vor der Saison, nämlich, dass da jemand nachkommt, der auch eine Katharina Althaus im Training Druck macht, weil Selina Freitag, das wird immer besser. Und das sind jetzt Dimensionen. Sie hat zu uns gesagt, sie will aufs Podium in der Saison und es Woche für Woche persönliche Bestleistung, jetzt was die Einzelsprünge angeht, aber natürlich auch die Platzierungen angeht. Wir sehen sie jetzt hier auf Platz 5. Und das ist, glaube ich, auch ein Faktor, der auch diese starke Katharina Althaus schon mit erklären kann. Definitiv nicht der Hauptfaktor. Katharina Althaus war auch letztes Jahr extrem stark und ganz oben konkurrenzfähig, aber für eine Teamdynamik, und das hat sie ja selbst mir gegenüber auch gesagt, ist es natürlich gut und super wichtig, dass man jetzt merkt, es passiert in dieser zweiten Reihe was.
Absolut. Und ich meine, auch für Selina Freitag ist es ja ein super Zeichen, weil ich meine, reden kann man viel. Man kann sagen, okay, ich möchte konstant unter die Top 8, ich möchte mal aufs Podium. Die Leistung dann auf der Schanze zu bringen, ist ja nochmal eine völlig andere Sache. Und auch das Feld bei den Damen war dieses Wochenende, gerade jetzt am Sonntag in dem Wettkampf, auch sehr, sehr eng beisammen. Also, wenn du da irgendwie 2 Meter kürzer springst, bist du schnell mal 4, 5 Plätze weiter hinten. So, es passiert ja was in dem Sport. Und wie sie da aktuell ihre Leistung bringt, wirklich à la Bonheur. Man sieht weniger Fehler als noch in der letzten Saison, aber man sieht auch immer noch Potenzial, finde ich. Also, die könnte sogar noch besser Skispringen. Und das ist eigentlich die beste Nachricht an dem ganzen Ding. Und ich bin sehr gespannt, wie lange wir dann noch darauf warten dürfen, müssen, bis es mit dem Podium dann klappt, dass sie es kann, hat sie im Sommer Grand Prix schon bewiesen, in Klingenthal, wir erinnern uns. Und in der aktuellen Form ist das auch im Weltcup nicht weit weg.
Und wenn wir so auf die Jahrgangsliste schauen, sie ist 2001er Abigail Strait, super Saison, über sie können wir gleich noch kurz sprechen. Sie ist 2001er Jahrgang, Marita Kramer ist 2001er Jahrgang und das ist so im wirklichen Top-Segment. Klar, es gibt eine Josephine Pannier, die ist noch jünger oder Thea Minjan Björset, die ist auch noch jünger, aber im absoluten Top-Segment ist sie halt auch noch mit die Jüngste. So. Und sie ist noch nicht so lange konstant mit dabei. Also das Potenzial ist gigantisch. So.
Könnte ja dieser 2001er Jahrgang das für das Damen-Skispringen sein, was der 72er Jahrgang für den österreichischen Skisport ist, Tobi?
Oh, Hermann Mayer und Andi Goldberg.
Ja, siehst du's?
Absoluter Legendentag, ja.
Ja, genau.
Weite Brücke, aber wenn eine Brücke das Ziel Andi Goldberger hat, gehe ich immer drüber.
Ja,
Das weißt
siehst du. Guck, ich wusste doch, dass wir hier auf einen Nenner kommen.
du. Darauf ist Verlass. Agnes Reisch, 11. Platz. Extrem starkes Springen, das sie uns gezeigt hat. Ja, also alle in die Punkte gekommen. Anna Rupprecht 21, Luisa Görlich 22, Pauline Hessler 24, die nationale Gruppe, Juliane Seifert 29. Ja, okay, die drei letztgenannten, ja, oder vier letztgenannten, das ist noch so ein bisschen der alte Blues, den wir hatten. Aber es geht schon was. Also es ist schon eine Entwicklung erkennbar. Die ist nicht super rasant, aber sie ist definitiv da. Und sie geht absolut in die richtige Richtung.
So ist es. Und wie letzte Woche haben wir uns nicht abgesprochen, was das Thema Adler der Woche angeht. Aber wenn wir jetzt schon bei der deutschen Mannschaft sind und bei Agnes Reisch, möchte ich gerne ein Plädoyer für sie halten, wenn du mir das erlaubst, lieber Tobi.
Darfst du?
Ich hätte nicht gedacht, dass Agnes Reisch in der aktuellen Phase überhaupt das Zeug dazu hat, Deutschlands Nummer 3 zu sein bei den Damen. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Dass auch sie es jetzt geschafft hat, sich Step by Step von Wettkampf zu Wettkampf zu steigern und dann immer noch sagt, ja, hier, da und dort geht noch ein bisschen was. Das finde ich wirklich bockstark, weil die ist ein Jahr weg gewesen. hat sich jetzt in diesem Sommer überhaupt erst wieder rangekämpft, dann doch relativ überraschend auch den Startplatz bekommen jetzt für diese Weltcup-Saison. Und sie rechtfertigt das Vertrauen mit jedem einzelnen Sprung. Und das finde ich wirklich richtig, richtig stark und finde, dass wir sie dafür auch mit dem Adler der Woche belohnen sollten.
Dann kommt jetzt Musik.
Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
Also, Adler der Woche bei den Damen geht an Agnes Reisch und ich lege den bei den Herren jetzt einfach fest und gebe ihm Pavel Voršek.
Bin ich mit dabei, sehr gut.
Super, okay, haben wir uns geeinigt. Wunderbar. Gut, abschließend zum deutschen Team. Wir waren doch ein bisschen skeptisch, als wir gehört haben, Maximilian Mechler wird da neuer Bundestrainer der Damen. Woher kommt die Entscheidung? So die Jugend-Nachwuchsteams, die er betreut hatte, haben wir uns gesagt so, was ist da jetzt die Berechtigung? Aber man muss jetzt, kann da schon jetzt in der zweiten Saison auch ein Zwischenzeugnis ausstellen und sagen, weil auch die Mittel nicht mehr geworden sind, mit denen er arbeiten kann, haben wir uns echt getäuscht und wir haben uns Gott sei Dank getäuscht. Der macht einen sehr guten, unaufgeregten Job und hat die Erwartungen aus meiner Sicht meilenweit übertroffen.
Ja, gehe ich mit. Ich finde vor allem, weil du es gerade gesagt hast, dieses Unaufgeregte. Das finde ich sehr, sehr gut, weil das ja für den, also klar, für ihn war es eine Riesenchance, jetzt auch seinen Fußabdruck zu hinterlassen als Trainer. Aber es hätte genauso gut in die andere Richtung gehen können, dass sich diese Spirale von Katharina Althaus ist da, aber darunter ist halt nichts. Das hätte sich ja genauso gut verfestigen können. Aber man hat im Sommer offensichtlich an den richtigen Stellschrauben gedreht. Man hat im Training sehr, sehr viel richtig gemacht. Man hat die Zeit genutzt und man kriegt jetzt auch im Wettkampf hin. Und ich finde, dass er auch immer sehr plausibel begründet, warum jetzt dieser Wettkampf halt ein Erfolg war oder was gut war und woran noch gearbeitet werden musste. Ich finde das sehr, sehr, finde es sehr, sehr transparent. Und du merkst auch bei den Springerinnen, das kommt an, weil ich sag mal so, ich hätte jetzt gesagt, das Wochenende, was Anna Rupprecht gesprungen ist, ist völlig in Ordnung, weil ich führe immer wieder ins Feld, wie wenig Großschanzenerfahrung sie im Vergleich zu den anderen hat. Aber sie geht hin und sagt nach dem Sonntag, hey, Platz 21, boah, das war eine Katastrophe. Und das finde ich ein sehr gutes Zeichen, weil da merkst du, die sind heiß gemacht worden, die wollen unbedingt mehr und sie wollen mit jedem Sprung wirklich sich verbessern und das ist natürlich auch ein Verdienst von Maximilian Mechler.
Er ist auch ein guter Typ. Ich habe jetzt ihn zweimal schon auch getroffen, mit ihm dann auch sprechen können. Hat mir gut gefallen. Also auch dieses Unaufgeregte, was er nach außen vermittelt, wenn man mit ihm über Skispringen spricht, sehr klar und überhaupt nicht überdreht und hier und da, sondern nee, wirklich ganz konsequent, ganz entspannt, ruhig und konstant, stellt sich überhaupt nicht in den Fokus, sondern arbeitet da wirklich super effizient und ja, können wir ja sagen, wenn wir ein schlechtes Gefühl hatten, haben wir uns getäuscht, zum Glück ist es so und darauf lässt sich definitiv aufbauen. Ja, bleiben wir jetzt noch in diesem Wochenende, schauen natürlich auf Österreich. Mixed haben wir angesprochen, da natürlich mit dem Sieg eine wirklich gute Leistung. Ansonsten, ja, da tritt genau dieser Punkt ein, über den wir Angela Nischek, Slowenien sprechen, Katharina Althaus letzte Saison, Deutschland. Wenn die absolute Spitze nicht liefert, bist du auf dem Tableau schnell mal auf Platz 7, wo es Eva Pinkelnick jetzt ist. Natürlich trotzdem eine ordentliche Leistung, wenn wir uns dann zum Beispiel auch Marita Kramer anschauen, die wirklich Probleme hat. Also das ist jetzt kein punktuelles Phänomen mehr, sondern das wird immer offensichtlicher, dass da jemand total auf der Suche ist. Noch nicht auf dem Lindwig-Level, aber wenn man überlegt, wo sie herkam, ja, und wo sie jetzt ist, da ist schon ein Punkt drin, an dem man überlegen muss. Also wenn Pinkelnick nicht, dann hast du nicht mehr das garantierte Podium, was bei Österreich eigentlich immer mit eingeplant war.
Ja, und es ist irgendwie korreliert es ja auch miteinander. Eva Pinkelnick springt das erste Mal in dieser Saison nicht aufs Podest, ist die Gesamtführung los. Und hätte Österreich dieses Mixteam am Samstag nicht gewonnen, wären sie auch ihre Führung im Nationencup losgeworden, weil Norwegen echt Druck macht aktuell. Und auch Deutschland droppt sich ja nach und nach so ein bisschen ran. Und es liegt halt leider Gottes irgendwo an Marita Kramer, weil Chiara Kreuzer, finde ich, hat dieses Wochenende einen sehr ordentlichen Eindruck gemacht. Auch
9. Platz,
wieder in die Top 10 gesprungen in dieser Saison. Aber Marita Kramer, merkst du an, die ist sehr am Nachdenken aktuell. Und das ist für eine Skispringerin kein gutes Zeichen. Wenn du so auf der Suche bist, wenn du ja dann auch in Interviews sagst, ja, vielleicht muss ich einfach mal meinen Kopf ausmachen. Tut dann irgendwie schon weh. Und dann kriegst du am späten, was haben wir heute? Dienstag? Gestern war Montag. Montag eben noch eine Pressemitteilung vom ÖSV, wo drin steht, dass sich zwei Nachwuchsspringerinnen beim COC in Vickersund das Kreuzband gerissen haben. Da ist der Wurm aktuell echt so ein bisschen drin in dem Team und die brauchen dringend Erfolgserlebnisse. Und ich meine, Villach Heimweltcup ist das nächste, was ansteht. Nationale Gruppe, schwieriges Thema. Da werden nicht mehr viele übrig sein, die überhaupt an den Start gehen können. Und die anderen stehen natürlich da besonders im Fokus.
Also da ist wahrscheinlich so ein bisschen der Anti-Althaus-Effekt jetzt da. Da wird man nicht so traurig sein, dass jetzt ein bisschen Pause ist.
Ja.
Genau. Gut, aber Marita Kramer, ich habe es gesagt, 2001er Jahrgang. Sie kommt in den Weltcup und es geht immer nur nach oben. Sie meistert Rückschläge wie Gesamtweltcup-Thematik, Olympia, aber gefühlt ist das ein stetiges Ding, das nach oben geht. Und der Spitzensport funktioniert so nicht, dass es immer nur bergauf geht. Und das sind jetzt entscheidende, ganz wichtige Phasen, die für ihre Karriere total wichtig sind. Also ich sehe es ehrlich gesagt eher aus einem positiven Blick, weil jetzt die Phase da ist, aus der sie viel mehr lernen kann, als wenn sie jeden Wettbewerb mit 20 Punkten Vorsprung gewinnt. Und denkt an Ryoyo Kobayashi zurück, bei dem es ja ähnlich war. Kommt, etabliert sich, wird immer stärker, gewinnt, gewinnt, gewinnt und plötzlich ist das Selbstverständnis weg. Daraus lernt er, kommt zurück, gewinnt wieder die Tournee, gewinnt den Gesamtweltcup, wird Olympiasieger. Er hat genau dieses Tal wunderbar gemeistert und das ist jetzt ihre Challenge, das ist ihre Aufgabe.
Ja, genau so ist es. Und du merkst halt gleichzeitig auch, was ja insgesamt in dem Sport passiert. Das wiederholen wir ja Woche für Woche. Und ich meine, Abigail Strait, weil du sie eben angesprochen hast, ist das perfekte Beispiel dafür. Wir haben letzte Saison, da hatten wir doch unsere Sterneküche aufgemacht, falls du dich erinnerst. Und da hatte ich schon gesagt, ja, die wäre eine Kandidatin für so Top 15 letzte Saison schon. Hat sie ja dann auch am Saisonende geschafft. Und jetzt hat die im Sommer nochmal so einen Step gemacht, dass sie jetzt zweimal Vierte wurde in einem Einzelspringen. Am Sonntag haben ihr 3,1 Punkte zum Stockerl gefehlt. Das ist nicht viel. Sie ist zudem noch Landesrekord gesprungen. So. Und auch da wieder ist es nur eine Frage der Zeit, bis dieser Knopf aufgeht. Mein Frieda Westmann hat es ihr vorgemacht, wie es geht. So. Warum sollte sie das nicht dann auch noch schaffen? Und auch wenn du dann so jemanden hast, gleicher Jahrgang wie Marita Kramer, die sieht dann, hey, die zieht an mir vorbei. Okay, ich muss was tun. So. Und das belebt das Geschäft insgesamt nur.
Absolut. Also Abigail Strait etabliert sich da tatsächlich mehr und mehr im Weltspitzenbereich. Super junge, sehr sympathische Athletin und ein Farbtupfer, der dem Skispringen insgesamt extrem gut tut. Dass da die kanadische Flagge so präsent ist, können wir nur den Respekt zollen. So, Chrissy hat geschrieben, ich find's auch auffällig gewesen, du hast, denke ich mal, eine Antwort, dass Norwegen zu dritt antritt. Gibt ja wesentlich mehr.
Ja. Ja gut, sie hatten jetzt Heim-COC in Vickersund, das ist mal ein Thema, dass man die Jungen da hingeschickt hat. Das zweite Thema ist natürlich Erin Maria Kvandal, hatten wir letzte Woche auch, ist noch nicht so weit, dass du jetzt sie regelmäßig auch im Weltcup von der Großschanze schicken kannst. Maren Lündby macht eine Pause, Wettkampfpause. Ja, und dann ist ja nicht mehr viel da. So. Also Quintessenz, die Springerinnen sind da, es werden nur andere Prioritäten gelegt, aber das ist kein Dauerzustand.
Genau, und die Kandidatinnen, die du für den Gesamtweltcup mit dabei haben solltest und musst, die sind gesprungen. Also Silje Opset, die ist eine Abs, die ist absolut konstant und stabil und geht natürlich im deutsch-österreichischen Skispringen-Talk, wenn wir über Althaus, Pinkelnick und so weiter sprechen. Aber wenn die am Ende mit dem Gelben nach Hause fährt, nach der Saison, würde es mich nicht wundern. Also ich sehe da eine Konstanz, die für einen Gesamtweltcup-Sieg oder zumindest einen heißen Kampf um den Gesamtweltcup auf jeden Fall Potenzial hat. Anna Odinen-Ström, 8. Platz, auch sie gut, konstant. Sie ist da voll mit drin, bildet so die Doppelspitze mit Silje Opset mit klar verteilten Rollen. Also Opset die 1, dahinter haben wir Anna Odinen-Ström und das ist so ein bisschen die Konstellation, ähnlich vielleicht wie im deutschen Team. Du hast die Teamleaderin, aber da hinten jemanden, der wirklich dran ist und der dich auch als Nummer 1 dann entsprechend fordert. Und klar, stellt man sich's anders vor, wenn man da zu dritt auftritt, aber du hast es gesagt, es gibt Gründe. Und warum soll man jetzt Starts erzwingen von Athletinnen, die auch in der Heimat dann beim COC springen können oder die einfach, wie Maren Lündby sagen, lass eine Pause machen. Auch eine Quandal muss man ja nicht auf die Schanze zwingen, nur damit man das Team auffüllt. So. Und dann ist es absolut nachvollziehbar, die Entscheidung.
Ja, und bei denen ist ja auch der Fokus ganz klar die WM. Also bei Maren Lündby sowieso, das ist das erste und hoffentlich nicht das einzige Highlight für sie, weil mein Schiefliegen ist ja dann auch noch so ein Thema. Aber für Quandal geht es eigentlich nur um die WM, weil da muss man dann noch sehen, wie weit es reicht die Substanz dann eigentlich noch, weil es ist ja schon echt eine sehr, sehr lange Pause gewesen, die sie leider hat einlegen müssen. Aber ja, also warum hätte man sie jetzt in Neustadt springen lassen sollen? Wenn du sie schon in Lillehammer nicht springen lässt auf ihre Heimschanze, dann brauchst du sie auch nicht in Schwarzwald schicken.
Okay, gut. Dann, wo ist eigentlich ihr näher Brezel, fragt Datte.
Ja, ich habe mit ihr Kontakt gehabt, bleibe aber auch dabei, dass das, was wir da besprochen haben, dass das zwischen uns bleibt, weil ich schon sehr froh war, dass sie mir dieses Vertrauen überhaupt geschenkt hat. Aber ich kann euch sagen, sie hat ihre Karriere beendet. Nicht freiwillig, kann ich so viel kann ich sagen. Und es spricht, also Bände spricht, dass nicht sie das verkündet hat, sondern Zoran Zupančič, der Nationaltrainer, in so einem Nebensatz in einem Interview.
Okay, gut. Respektieren wir. Danke auf jeden Fall für diese Info, Luis, dass du das, was du teilen durftest, mit uns hier geteilt hast. So, ja, dann bewegen wir uns, glaube ich, jetzt so ein bisschen auf die Zielgerade hin. Über die Sloweninnen will ich jetzt heute nicht wirklich groß sprechen. Ich finde, dass sich da nicht wirklich viel gerade verändert. Und wir haben letzte Woche recht viel über sie gesprochen, hier jetzt nichts groß zu ergänzen haben.
Ja, sehe ich auch so. Man könnte mal also definitiv erwähnen, sie haben jetzt endlich mal ihren ersten Podestplatz erzielen können durch Uschi Bogataj. Für mich durchaus überraschend, weil ich hätte es Nika Krishnan eher zugetraut, bin ich ehrlich, anhand des Saisonverlaufs. Aber ansonsten, ja, nicht viel Neues. Aber was mir jetzt in dem Zuge noch einfällt, weil wir eben Kanada kurz als Thema hatten und wir uns ja mal gefragt haben, wie nachhaltig ist denn eigentlich diese Bronzemedaille, die sie bei Olympia geholt haben im Mixed? Jetzt kann man sagen, leider gar nicht, weil ihr habt es vielleicht gesehen, Kanada war im Mixed-Team nicht dabei, was aber nicht daran liegt, dass es nicht genügend Damen gäbe. Sie waren ja zu zweit mit Abigail Strait und Nicole Mara, aber es gibt jetzt nur noch einen Herrn. Mackenzie Boyd-Klaus ist jetzt Einzelkämpfer, weil Matthew Sokop seine Karriere quasi auch beendet hat. Sehr, sehr schade, wie ich finde, weil ich sag mal, wenn du Kanada noch mit dazu nimmst, hättest du in so einem Mixed-Wettkampf 15, 16 Nationen. Das wäre echt eine große Anzahl und bin mir auch sicher, dass wir sowas Ähnliches dann bei der WM sehen werden. Da werden sie dann alle schon auf der Platte sein, aber ja, also im Gegensatz auch zu den reinen Männer- oder Frauenteam-Wettkämpfen auch, muss man ja auch sagen. Aber es ist natürlich schade, wenn dann so eine Nation, die, warum auch immer, das spielt ja in dem Zusammenhang gar keine Rolle, so eine Medaille geholt hat, wenn die dann im Sommer quasi wegbricht. Das tut schon ein bisschen weh, finde ich.
Sehe ich genauso. So, apropos Medaille mixed. The Life of Ernesto, wie sehr leidet, in Anführungsstrichen, eurer Meinung nach die Attraktivität oder Qualität des Weltcups unter dem Ausschluss der russischen Athleten und Athletinnen, der völlig legitim ist, wie er schreibt. Also klar kann man da vielleicht punktuell sagen, würde es in einigen Wettbewerben im Laufe einer langen Saison mal Einfluss nehmen, dass mal da russische Athleten schon auch ein Wörtchen mitsprechen können. Aber meiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Sportarten, also wenn ich Biathlon anschaue oder wenn ich Langlauf anschaue, da macht sich's krass bemerkt.
Langlauf da, ist wirklich krass, ja.
Ja, oder auch Biathlon, ganz kurzer Exkurs raus. Es waren jetzt zwei Staffelrennen und die Staffeln aus Russland und Belarus bei den Damen, die waren immer Podestkandidaten oder sogar Siegkandidaten. Und die sind raus und damit bricht eine Nation weg. Und deswegen hat Deutschland da jetzt auch aus vier Rennen drei Podestplätze geholt. Und mit den Damen fast noch einen vierten aus vier Rennen. Und mit den Russinnen und Russen bin ich mir sehr sicher, dass es nicht so der Fall wäre. Also punktuell würde ich sagen, okay, kann man auch im Skispringen drüber sprechen, aber das ist nicht prägend für die Sportart. Die Qualität leidet darunter meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und es gibt andere Sportarten, in denen das viel größeren Einfluss hat.
Ja, ich meine, Langlauf ist ja eigentlich noch das krassere Beispiel. Ich hatte jetzt einen Screenshot irgendwie gesehen von einer Ergebnisliste. Ich bin da auch nicht so tief drin, ne? Also
ich auch nicht, ja.
Bin kein Langlauf-Experte, aber wenn du dann irgendwie siehst, in den Top Ten sind 9 Norweger und ein Brite, der aber auch in Norwegen trainiert, ja, dann fragt man sich schon irgendwie, ob da auch seitens der nationalen und des internationalen Verbandes viel richtig gemacht worden ist. Aber ich gebe dir recht, was das Skispringen angeht, ist es jetzt überschaubar. Wobei ich sagen würde, bei den Damen hat sich in den letzten Jahren da schon viel getan, ne? Also da gab es dann hier und da mal einen Sieg sogar oder zumindest mal einen Podestplatz. Ich meine, Alexandra Kustova in Willingen ist mir da noch sehr präsent, weil ich da auch vor Ort war. Aber im Großen und Ganzen ist es dann doch, gerade wenn man es jetzt mit anderen Sportarten vergleicht, dann doch überschaubar. Und ich meine, wie wir zu diesem Ausschuss stehen, haben wir ja hier auch hinlänglich schon mal thematisiert. Deswegen müssen wir es auch nicht großartig ausbreiten hier.
Ganz genau. So, dann binden wir die Folge ab. Jakob hatte vorgeschlagen, dem italienischen Mixteam den Adler der Woche zu verleihen. Finde ich sehr charmant. Wir haben uns jetzt anders entschieden, aber dieser 6. Platz von Lara Malzina, Jessica Malzina, Alex Insam, Giovanni Bresadola im Mixed-Event, ja, hat mir gut gefallen, ist natürlich schon auch, sind mit Insam ein bisschen ausgenommen, alles noch sehr junge Athletinnen und Athleten und der Blick geht Richtung 2026. Aber es ist schön zu sehen, dass man kleine Steps macht, daran muss man natürlich dran, da muss man dranbleiben und darauf aufbauen, dass es im Skispringen, Grüße gehen nach China, nicht so ist, dass man sagt, innerhalb von 2-3 Jahren drehen wir die ganze Szene auf links. Geht halt im Spitzensport nicht. Aber die Tendenzen, denke ich, stimmen. Und deswegen fand ich die Idee gut. Deswegen habe ich es jetzt auch nochmal erwähnt. Und Luis, ja, wenn du nichts mehr hast, können wir, glaube ich, kurz über das Programm sprechen, was jetzt auf die Skispringer erstmal zukommt. Also, es geht zur klassischen Generalprobe nach Engelberg. Und da haben wir am Freitag ist die Qualifikation um 15:45 Uhr, Samstag das erste Springen um 16 Uhr, dann WM-Finale, ich höre dir Trapsen, haben wir am Sonntag wieder ein bisschen veränderte Zeiten, 11 Uhr die Qualifikation, 12:30 Uhr ist dann schon der Wettbewerb. Läuft auch parallel mit Biathlon. Schwierig, Skialpin ist auch. Okay, gut. Ist ein anderes Thema, müssen Sie selber wissen. Aber das ist jetzt erstmal das Programm für Engelberg. Und du hast schon angekündigt, ja, bei den Damen schaut es jetzt so aus, dass Pause ist und dass mit dem Silvester-Tournament im Endeffekt deren Saison dann auch weitergeht.
Genau, das ist aber dann erst nach Weihnachten und dementsprechend ist ja für uns auch noch genügend Zeit, da noch ein bisschen vorauszublicken, was wir dann in Kürze dann auch tun werden, wie wir uns vor der Sendung verständigt haben.
Genau, wir haben uns so verständigt, dass es zu Engelberg jetzt keine gezielten Rückblick, wie ihr ihn kennt, geben wird, sondern das war die Thematik Engelberg und Vorschau auf die Vier-Schanzentournee und auch ein Blick auf jenes Silvester-Tournament, dass wir das so miteinander kombinieren und verbinden werden. Wann genau, sind wir uns noch nicht zu 100% sicher, aber heute ist Dienstag. Schaut gut aus, dass eventuell schon in einer Woche diese Geschichte dann auch in eurem Podcatcher ist. Also keine explizite Rückschau Engelberg, sondern Kombination mit Vorschau auf Vierschanzentournee und Silvestertournament. Und damit entlasse ich euch aus dieser Sendung heute. Und wenn er schon in der Nähe von Markus Lanz sitzt, macht es was mit mir und dann muss auch er das heutige Schlusswort haben. Luis.
Ja, vielen Dank, lieber Tobi. Ich hoffe für alle da draußen, die Internetverbindung war erträglich und auch die Soundqualität. Das ist ja das Wichtigste. Aber ansonsten, ja, wünschen wir euch eine schöne Tournee-Generalprobe, schönen vierten Advent. Es ist ja dann auch bald schon wieder soweit. Und ja, wenn ihr mögt, kommt gerne mit uns in Kontakt. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns auch gerne eine Sternebewertung bei Spotify da. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, fliegt soweit es geht. Bis zum nächsten Mal.